Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Noch ist das Hochwasser nicht vorbei. Vielerorts ist der Scheitel der Flutwelle zwar überschritten, aber trotzdem bleibt die Lage angespannt. In den kommenden Tagen wird sich das Wasser wohl zurückziehen, noch weiter. Und dann geht es auch darum, Lehren zu ziehen aus dem, was dort in Süddeutschland geschehen ist. Und ein Wissenschaftler, der darüber nachdenkt, ist der Risikoforscher Jörn Birkmann. Er ist Professor für Raumentwicklung und Umweltplanung an der Universität Stuttgart. Und dort beschäftigt er sich mit der Anpassung an den Klimawandel. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Ich wollte wissen, wie er als Forscher auf die aktuelle Situation blickt.
Auf der einen Seite natürlich mit gemischten Gefühlen, weil natürlich wirklich Leute auch ihr Hab und Gut verlieren, sogar teilweise ihr Leben. Auf der anderen Seite natürlich auch für uns spannend, weil wir natürlich dadurch auch versuchen zu lernen, wie kann man sich vorbereiten, was muss man machen, wer muss was lernen und ja, wie weit haben wir Vorsorgestrategien aus der Vergangenheit, wie weit wirken die dann auch wirklich im Ernstfall? Das ist für uns interessant.
Sie sind ja auch Sprecher des Forschungsprojektes CAR. Das steht für Klimaanpassung, Hochwasser und Resilienz und ist ins Leben gerufen worden nach den katastrophalen Überschwemmungen im Sommer 2001, zum Beispiel im Ahrtal. Das Projekt begleitet den Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten. Lässt sich denn daraus schon etwas lernen für die aktuelle Situation, wenn das Wasser dann wieder abgeflossen sein wird?
Ja, was interessant ist, ist sicherlich, dass wir eine sehr starke mediale Aufmerksamkeit natürlich im Ereignis haben. Das ist natürlich auch richtig so. Wir gucken, wo sind die Sandsäcke, wer hat gerade einen vollgelaufenen Keller, wie sieht diese überschwemmte Siedlungs- und Freiraumfläche aus. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, was können wir danach im Grunde beim Wiederaufbau zum Beispiel auch an Vorsorge betreiben und nicht nur uns sagen, das war jetzt ein Missgeschick der Natur und wir müssen jetzt einfach nur weitermachen wie bisher. Das heißt also, für uns ist es schon auch interessant zu fragen, was haben wir nach dem Ahrtal-Hochwasser an Veränderungen gesehen? Was heißt das für die Hochwasserrisikovorsorge zum Beispiel in der Siedlungsplanung? Aber was funktioniert beim Wiederaufbau zum Beispiel nicht besonders gut, wenn man über Klimaanpassung nachdenkt? Als Beispiel zum Beispiel, wenn Sie jetzt sehr stark das Gefühl haben, Wiederaufbauförderung ist primär so eine Schadenskompensation wie eine Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung eines Autos, kriegen Sie genau das, was vorher da stand. Das ist für die Vorsorge gegenüber zukünftigen Ereignissen, die mehr und intensiver werden können, insbesondere bei Starkregen, nicht die beste Lösung. Das heißt also, hier müssen wir auch Förderstrukturen, Impulse so setzen, dass man eben ein Mehr an Anpassung, mehr an Klimaresilienz auch wirklich hinterher hat und nicht einfach nur die gleichen Anlagen wieder an gleicher Stelle finanziert.
Wenn wir jetzt über den Wiederaufbau sprechen, wo sehen Sie denn dann das Geld, das da hineinfließen soll, am besten investiert?
Also erstmal ist ja der Wiederaufbau schon eine Aufgabe für sowohl die Privatpersonen, die da eigenes Geld auch investieren sollen, aber natürlich auch für Land und den Bund. Und das passiert jetzt auch gerade in der Diskussion. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man dort auch nochmal Impulse gibt für mehr Klimaanpassung und Resilienz. Das heißt, die Förderhöhe sollte man erhöhen für Menschen, für Gewerbebetriebe, die eben Hochwasser angepasst stärker bauen wollen. Das kann ja auch sein, dass man seinen Standort teilweise verlagert, neues Grundstück braucht oder auch Gebäude auf Stelzen baut, die vorher eben nicht vorhanden waren und dementsprechend auch eigentlich nicht in der klassischen Wiederaufbauförderung förderfähig wären.
Das aktuelle Hochwasser wurde ja als Jahrhundertflut bezeichnet, als ein Ereignis, das statistisch gesehen nur einmal in 100 Jahren auftritt. Wie sehen Sie denn den Hochwasserschutz in Deutschland aufgestellt, um mit Überflutungen in diesem Ausmaß umzugehen?
Die meisten Schutzstandards, die wir sagen wir, auch im Bereich der Planung, Siedlungsentwicklung haben bei kritischen Infrastrukturen, ziehen ja gerade auch auf dieses Bemessungshochwasser HAKO 100 ab. Die kleine trügerische Problematik ist aber, man guckt vielfach in den Rückspiegel. Das heißt, das ist ja Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, sie gucken vielfach, wie waren denn die Ereignisse in der Vergangenheit und wie hoch und wie weit ging das Wasser dann bei solchen 100-jährigen Hochwassern, die man einmal da in diesen 100 Jahren gesehen hat, so ungefähr. Also das ist aber die Vergangenheit. Und wir sehen mehr und mehr, dass im Grunde diese HAKO-100-Gebiete sich auch verändern. Und jetzt kommt das größere Problem im Grunde auch für die Siedlungsentwicklung, für die räumliche Planung. Wir dürfen in den HAKO-100-Bereichen keine neuen Bebauungspläne mehr aufstellen. Aber was passiert jetzt, wenn die HAKO-100-Bereiche sich plötzlich verändern? Sie haben eine Siedlung, Sie planen da jetzt hinterm HAKO-100-Bereich und plötzlich in 5 Jahren wo jetzt jedes Haus 800.000 Euro oder 1 Million kostet, sagen sie, oh, tut mir leid, Sie sind jetzt im Hake-100-Gebiet. Also das ist nicht besonders charmant und da glaube ich, müssen wir uns auch ändern in dem Denken. Wir haben immer das Gefühl, wir können genau sagen, der Bereich ist sicher oder unsicher und wir müssen sicherlich diese Hake-100-Linien und die Bemessungshochwasser als eine Grundlage weiter nutzen, aber es wäre fatal zu glauben, wir können uns wie bisher nur auf diese Hake-100-Schutzziele beziehen. Das ist zu wenig für Schutzziele. Wir müssen sicher bei einigen Infrastrukturen, denken Sie an Umspannwerke, Krankenhäuser, da brauchen wir höhere Schutzstandards. Und da können wir auch nicht sagen, das Hake 100 ist Gott gegeben, sondern wir seien im Ahrtal gerade, das hat sich massiv verändert. Also die Flächen, die jetzt in neuen Hake 100-Berechnungen drin sind, die waren vorher nie drin oder nicht drin. Und das heißt also, hier verschieben sich auch solche Linien. Und das ist sicher eine Herausforderung für die räumliche Planung, die ja auch irgendwo festlegt, wenn man ein Siedlungsgebiet hat, wird man nicht 5 Jahre später sagen, da darf keins mehr stehen. Das geht also auch nicht.
Ja, aber wo würden Sie denn da die Grenzen ziehen? Auch unter dem Vorzeichen, dass das erstens Geld kostet und zweitens auch Flächen. Wenn also zum Beispiel Deiche verbreitert werden müssen oder auch zurückverlegt werden müssen, wenn einfach weniger Fläche zur Bebauung zur Verfügung steht.
Ja, wir haben sicherlich auch nochmal den Vorteil, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo man Deichrückverlegungen immer noch machen kann, sollte man auch machen, um eben dann dem Fluss bei solchen Ereignissen noch mehr Raum zu geben. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns davon verabschieden, zu sagen, alle Flächennutzungen sind gleich. Also sprich, wir behandeln aktuell Flächennutzung natürlich, egal ob das jetzt ein Parkplatz ist oder ein Campingplatz, genauso als wäre dann ein Krankenhaus oder ein Altersheim. Bei einem Campingplatz kann man manchmal davon ausgehen, dass die Dinge eigentlich mobil sein sollten. Das heißt also, das kann ich ja mit einer gewissen Vorwarnzeit dann auch räumlich verlagern. Bei einem Krankenhaus mit Intensivstation und so wird das schon relativ schwierig. Und ich glaube, da müssen wir uns dann auch fragen, was ist ein sinnvolles Schutzziel? Und es kann kein sinnvolles Schutzziel sein, dass wenn beim Hake 100 und die Hake 100 sich ändern, die Kläranlagen überspült werden, die Kontamination der Flüsse passiert, die Leute kein Trinkwasser mehr haben, das Umspannwerk betroffen ist, kein Strom mehr da ist. Also da müssen wir schon, glaube ich, auch im Sinne der Anpassung unterschiedliche Schutzziele für unterschiedlich sensible und kritische Infrastrukturen definieren. Und ich wüsste auch nicht, warum das mehr Geld kosten sollte, weil wenn jetzt ein total ausfallendes Krankenhaus länger passiert, das kostet auch massive Geldsummen pro Woche, wenn das Krankenhaus nicht mehr operations- oder nicht mehr funktioniert. Das ist also nicht nur die Frage, was wird zerstört, sondern wie lang ist der Ausfall dieses Krankenhauses, genauso bei der Schule. Wir sollten uns nicht leisten, irgendwie Schulgebäude so zu bauen, dass wir plötzlich 2 Jahre brauchen, bis sie wieder funktionieren. Das wäre ein bisschen trügerisch.
Sagt Jörn Birkmann, der Leiter des Instituts für Raumordnung und Entwicklungsplanung an der Universität Stuttgart.